HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Mir ist aufgefallen, es gibt so viele Geschichten über Rassismus, aber keine Rassisten. Rassistisch denken, rassistische Vorurteile haben, das sind immer nur die anderen. Man selbst weiß das ja weit von sich. Ich doch nicht. Und trotzdem gibt es auch in Deutschland sowas wie Alltagsrassismus. Was mich zu der Frage bringt, könnte es sein, dass auch ich manchmal rassistisch denke oder handle, vielleicht ohne es zu merken? Dieser Frage will ich mich heute stellen, bei Engel fragt. Wie findet man das heraus, ob man rassistisches Gedankengut in sich trägt? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich frage einfach mal meine Kollegin Anne. Die muss sich nämlich schon ihr ganzes Leben mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Warum? Anne ist genau wie ich in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber sie ist im Gegensatz zu mir schwarz. Weshalb sie im Gegensatz zu mir im Alltag ständig mit Rassismus konfrontiert ist. Und sie hat sich auch als Journalistin viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich treffe Anne in einem Café.
Du Anne, ja, ich habe eine Frage. Ich quäle mich schon seit Tagen mit dieser Frage rum, ob es sein könnte, dass ich auch Rassismus in mir habe. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich war auf Antirassismus-Demos. Ich habe Freunde, die haben Migrationshintergrund. Ich meine, eigentlich bin ich doch raus, oder?
Ehrlich gesagt, kann ich mir schon vorstellen, dass du auch in der einen oder anderen Situation wahrscheinlich schon mal rassistisch warst.
Ehrlich?
Ja.
Warum?
Also ich sage immer, dass wir tatsächlich alle diese rassistischen Denkmuster und Bilder in unserem Kopf haben. Ich sage immer, wir nehmen die alle mit der Muttermilch auf, also du und ich aber auch. Und deswegen bin ich mir sicher, ja, dass es da bestimmt auch schon mal eine Situation gab. Also zum Beispiel diese Klischeebilder, Schwarze können gut Basketball spielen, können gut singen, aber auch ein negatives Bild, alle Schwarzen sind kriminell.
Boah, wo du kriminell sagst, da fällt mir echt so eine peinliche Geschichte ein. Ich war mal in New York und da war ich nachts in der U-Bahn, um mich rum nur Schwarze. Und dann stehe ich auf, weil ich raus musste und mir fällt alles so runter. Also was ich so hatte im Rucksack, Geld, Sonnenbrille, Foto. Und die ganzen Schwarzen springen auf, sammeln das ein. Und ich dachte in dem Moment tatsächlich, oh, jetzt bist du dran, die beklauen dich. Tatsächlich waren es total liebe Menschen, die haben mir nur geholfen, das einzusammeln, damit ich rauskomme. Habe mich sehr geschämt. Vielleicht das Rassismus?
Es ist schon mal gut, dass es dir aufgefallen ist. Das ist so ein klassisches rassistisches Klischee auf jeden Fall. Das Problem bei Rassismus ist halt, es steckt nicht nur in den Köpfen, es steckt tatsächlich in unserem System, es steckt in unseren Gesetzen. Zum Beispiel der Begriff Rasse, ja, an dem ich mich auch total störe, der ist sogar in unserem Grundgesetz.
Und tatsächlich, Anne hat recht. Ich habe recherchiert und herausgefunden, egal wo auf der Welt, egal wie wir aussehen, wir alle gehören der gleichen Rasse an. Es gibt nämlich nur eine Rasse und diese Rasse heißt Mensch. Doch das wurde lange ganz anders verhandelt. Seit dem 15. Jahrhundert wurde von Europa aus die Welt kolonialisiert. Auch Deutschland nahm daran teil. Ganze Völker wurden ausgerottet oder versklavt, Länder ausgeplündert. All das musste gerechtfertigt werden. Also übertrugen die Europäer Darwins Evolutionslehre von der Tier- und Pflanzenwelt auf die Menschen und erfanden verschiedene Menschenrassen. Die eigene weiße Rasse stuften sie als überlegen ein. Philosophen wie Immanuel Kant halfen, dieses extrem rassistische und menschenverachtende Bild zu festigen.
Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die Gelben haben schon ein geringeres Talent. Die sind weit tiefer.
Eine genetische Hierarchie. Bis heute sind solche rassistischen Denkmuster lebendig, sagt der Autor Sami Omar.
So hat man versucht, also diese Menschen, afrikanische Menschen, von den europäischen Menschen zu trennen, auch wissenschaftlich nachzuweisen, dass es dort eine große Zäsur zwischen ihnen gibt, damit man nicht seinesgleichen versklavt, sondern eben andere tierähnliche Kreaturen.
Sami Omar beschäftigt sich mit dem rassistischen Gebrauch von Sprache. Er warnt, Worte seien nicht einfach nur Worte, sondern können ein Handeln nach sich ziehen. Wie gefährlich sie sein können, hat die Nazizeit gezeigt. Die sogenannte Rassenlehre war Grundlage der Nazi-Ideologie. Die Propaganda, mit der die arische Herrenrasse glorifiziert wurde, führte schließlich zur Verfolgung und Ermordung von 6 Millionen Juden. Und heute? Das Grundgesetz verbietet jede Form der Diskriminierung und beruft sich dafür ausgerechnet wieder auf den Begriff Rasse.
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Sami Omar stört diese Formulierung in mehrerer Hinsicht.
Zum einen wird hier anerkannt, dass es diese Rassen gibt, was mich sehr stört natürlich. Und das andere ist, dass wenn ich als Bürger dieses Landes mich an den Staat wende und sage, mir ist Rassismus widerfahren, dann muss ich mich auf den Rassebegriff beziehen und diese Absurdität begehen und sagen, ich bin diskriminiert worden wegen einer Sache, die es tatsächlich gäbe.
Denn es ist wissenschaftlich bewiesen. Menschenrassen gibt es nicht. Der Mensch ist der einzig Überlebende der Gattung Homo. Er hat sich über die Erde verteilt. Gäbe es Rassen, müssten sich diese Populationen stark unterscheiden. Das Gegenteil ist der Fall. Ein Deutscher und ein Chinese sind sich genetisch oft näher als zwei Deutsche. Einige Länder haben den Begriff Rasse deshalb aus ihrer Verfassung bereits verbannt. In Deutschland wird darüber diskutiert. Den Begriff Rasse zu streichen, wird aber nicht reichen, denn es gibt eine neue Form der Rassentheorie und die versteckt sich hinter dem harmlosen Begriff Kultur.
Ein Symptom eines alten Rassismus in neuem Gewand. Dieses Insinuieren bestimmter rassistischer Inhalte, also etwas so zu formulieren, dass es auf der einen Seite harmlos klingt und man immer sagen kann, das habe ich doch gar nicht gesagt, das habe ich nicht gemeint, und auf der anderen Seite eine sehr klare Botschaft damit transportiert, das ist eine gängige rechte Strategie.
Hier demonstriert die identitäre Bewegung. Eine großteils junge rechtsextremistische Gruppierung, die das christliche Abendland durch fremde Kulturen bedroht sieht und viel in den sozialen Medien hetzt, mit gezielter Wortwahl.
Eine Politik, die unsere Werte und Traditionen für eine multikulturelle Utopie opfert.
Ihr predigt die Vielfalt der Kulturen, doch betreibt ihre Zerstörung.
Mit dem Kulturbegriff argumentiert auch die AfD.
Die Ideologie des Multikulturalismus, die importierte kulturelle Strömung auf geschichtsblinde Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand der Nation als kulturelle Einheit.
Ein Auszug aus dem AfD-Parteiprogramm. Sami Omar meint dazu.
Sie haben hier einen Rassebegriff, der kaschiert ist mit dem Wort Kultur. Und wenn Sie in diesem Parteiprogramm die Worte Kultur und Rasse gegeneinander austauschen, ändert sich die Semantik des Absatzes, in dem das formuliert ist, so gut wie gar nicht.
So wird durch das harmlose Wort Kultur Rassismus geschickt verschleiert. Denn dagegen, dass es kulturelle Unterschiede gibt, lässt sich schwer argumentieren. Nur sind auch kulturelle Besonderheiten nicht genetisch vorbestimmt, sondern etwas sehr Individuelles und seit Anbeginn der Menschheit im ständigen Wandel. Zum Glück, denn sonst säßen wir hierzulande noch heute mit der Keule in der Höhle. Rasse, Kultur. Ich muss ja zugeben, dass ich mir über diese Begriffe bis dahin noch keine ganz großen Gedanken gemacht habe, also dass die problematisch sein könnten. Meine Kollegin Anne, mit der ich noch immer im Café sitze, meint dazu ganz zu Recht.
Genau, da fängt es ja eigentlich schon an, weil du eben als weißer Mensch dir dann über gewisse Sachen nie Gedanken gemacht hast, gewisse Begrifflichkeiten oder Situationen einfach ignorieren kannst.
Ich will das ja nicht. Also was soll ich denn machen? Also was würdest du mir raten?
Also wenn du es wirklich ernst meinst und wirklich was gegen Rassismus machen willst, dann kann ich dir eigentlich nur empfehlen, dass du bei dir selbst anfängst. Also dass du dir mal überlegst, welche Situationen hast du als weißer Mensch noch nie erlebt, die ich als schwarzer Mensch täglich erlebe.
Okay, aber mir ist noch nicht so ganz klar, was ich jetzt dann da machen soll.
Ich habe dir mal was vorbereitet, Philipp, damit du das auch hinbekommst. Meine Liste mit ein paar Fragen, ja, mit denen du dich mal beschäftigen kannst, hast du wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht.
Also ein Auftrag für mich, eine Liste mit lauter Fragen, die ich mir so in der Tat noch nie gestellt habe. Ich glaube, diese Fragen bespreche ich mal mit anderen Weißen, wie die das so sehen.
Darf ich euch kurz was fragen? Das ist eine sehr spannende Frage. Okay, ja. Habt ihr euch jemals diskriminiert gefühlt wegen eurer Hautfarbe?
Nein, das nicht. Das noch nie. Nein.
Definitiv nicht. Mm-mm.
Haben Sie schon mal überlegt, ob Sie in bestimmte Landkreise in Deutschland nicht hinfahren im Urlaub als weiße Frau?
Nee.
Nee?
Also habe ich kein Problem damit.
Wenn ich also wohin in Urlaub fahren will, ja, dann spielen also jetzt für mich da gewisse Dinge eine Rolle. Und zwar ist es dort schön. Also ich muss ehrlich sagen, politische Dinge habe ich dabei nicht im Kopf gehabt.
Weil Sie weiße Hautfarbe haben?
Also da bringe ich mich jetzt auf eine Idee, auf die ich selber nicht gekommen wäre.
Ich selbst ja auch nicht, weil wir beide uns mit solchen Fragen eben nie auseinandersetzen mussten.
Viele Schwarze erzählen mir, sie gucken erst, ob in diesen Landkreisen rechtsradikale Parteien stark sind, weil sie sich nicht trauen, dahin zu fahren.
Ach so. Mhm. Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht.
Es geht um die Frage, wann Ihnen das erste Mal bewusst geworden ist in Ihrem Leben, dass Sie weiß sind.
Also mir persönlich ist es noch nie bewusst geworden, glaube ich. Noch nie drüber nachgedacht.
Ich habe ehrlich gesagt da auch nie drüber nachgedacht. Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie wegen Ihrer Hautfarbe diskriminiert wurden? Dass jemand gesagt hat, Weiße kommen hier nicht rein oder kriegen die Wohnung nicht? Oder
nee.
Auch nicht? Nee. Oder dass zum Beispiel Sie plötzlich kontrolliert wurden aus einer Menschenmenge heraus und Sie nicht wussten, warum werde ich jetzt kontrolliert?
Nee, ich auch nicht sagen.
Nee?
Nee, auf was soll man hinaus?
Naja, weil Schwarze machen diese Erfahrung ja ständig. Und ich glaube, wir Weißen, wir sind nicht so bewusst,
ja,
weil es nie für uns ein Problem ist.
Ja, ist richtig, ja. Ja, stimmt. Müssten wir mal drüber nachdenken.
Macht man sich darüber Gedanken oder machen Sie sich darüber Gedanken, was Sie für Privilegien haben?
Das mache ich, ja. Mhm. Ich denke, das mache ich. Ich arbeite in der Grundschule und habe deswegen ja, mit vielen Ethnien, vielen Menschen aus verschiedenen Ethnien zu tun und ja. Das ist schon ein Thema.
Was für Privilegien hatten Sie oder haben Sie?
Na, zum Beispiel, dass ich nicht gefragt werde, wo ich herkomme oder warum ich so gut Deutsch spreche. Mhm. Ja. Es ist einfach alles relativ normal, was ich mache. Es wird nicht hinterfragt.
Ich kann nur sagen, danke für diese Erfahrung, zu der mir meine Kollegin Anne mit ihrer Fragenliste verholfen hat.
Mir war nicht klar, dass die meisten Weißen überhaupt kein Gefühl für bestimmte Situationen haben, die du ja wahrscheinlich täglich erlebst, ja, und deshalb auch überhaupt kein Gefühl dafür haben, was sie für Privilegien haben. Was so weit geht, dass die dann ja, denken, was stellen die sich eigentlich so an? Das ist doch alles kein Problem. Ja? Okay. Also das fand ich interessant.
Das heißt, du warst da jetzt schon überrascht?
Ja, auch was mich selber angeht. Also weil ich mir das auch nicht so klar gemacht habe. Mhm. Eine Sache ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Du hast am Anfang im Café gesagt, du hättest auch Rassismen im Kopf. Also als potenzielles Opfer von Rassismus.
Genau, also tatsächlich habe ich auch, ich bin ja auch hier in Deutschland groß geworden, habe die gleichen Kinderbücher gelesen wie du. Und deswegen habe ich natürlich auch diese Stereotype im Kopf und ich habe zum Beispiel ganz lange schwarze Menschen nicht schön gefunden und fand auch zum Beispiel meine Haare total hässlich. Bis ich Mitte 20 war, wollte ich lieber glatte Haare haben.
Boah, das kann ich, das ist ja traurig.
Ja, das beste Beispiel ist, du wirst in jedem Afro-Shop die sogenannte Bleaching Cream finden, also eine Aufhellungscreme, ja, die Haut heller macht. Man kann sich ja vorstellen, das Zeug ist total giftig, es ist krebserregend, aber die Menschen kaufen das und schmieren sich das auf die Haut. Ja. Das ist verrückt. Und diese Rassismen, diese Klischeebilder, die haben sehr, sehr viele echt in den Köpfen. Also ich denke mal, wenn ich jetzt losgehe und mal ein paar Leute frage, dann zeige ich dir das mal, wie die Leute über sich selbst teilweise denken.
Das würde mich interessieren. Machst du es mal?
Mach ich.
Jetzt zieht Anne also los und sie befragt, im Gegensatz zu mir, jetzt natürlich nur Menschen, die nicht weiß sind.
Gibt es da ein Klischeebild, was dir einfällt, was du so verinnerlicht hast?
Ja, ich hab immer Perücke angetragen, weil ich denke, dass sie finden meine natürlichen Haare ganz nicht schön oder ganz wild auf Englisch.
Wie ist es so mit anderen Stereotypes, Klischees? Es gibt zum Beispiel die Klischees, Schwarze kommen immer zu spät, Schwarze sind faul. Schwarze
kriminell
Menschen.
Und kriminell. Ja, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, ist manchmal die Verkäufer oder die Leute, die Sachen in Regal stellen. Sie laufen ganz hinter mir, sie denken, dass ich irgendwas klauen würde oder sowas.
Diese Erfahrung hast du alle erst in Deutschland gemacht, vorher nicht?
Ja, ich habe nicht gewusst, dass ich schwarz bin, bis ich nach Deutschland gekommen bin. Und ich komme aus Nigeria und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich das erste Mal gehört, also schwarz oder weiß sogar.
Und trotzdem hat sie selbst in Nigeria schon hin und wieder Perücken getragen, sagt sie. In Afrika hat eben die Kolonialzeit Spuren hinterlassen.
Gibt es irgendwelche Klischees, Stereotype, die Sie im Kopf haben, die eigentlich Sie selbst schlecht machen? Gibt es da irgendwas?
Na klar, weil wir lachen drüber. Also, nee, ich fühle mich da überhaupt nicht angesprochen.
Ja, aber ist es so, dass Sie manchmal selbst so denken? Also ich sage jetzt mal, zum Beispiel bei schwarzen Menschen hat man so ein Klischee, alle Schwarzen kommen immer zu spät.
Ja, und dann, bei uns Italiener erst recht.
Ja, natürlich. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so, oder?
Doch, das ist so, das stimmt schon. Also ich schon. Aber man lacht selber drüber. Also ich nehme das nicht so ernst.
Gibt es irgendwelche Klischeebilder, irgendwelche Stereotype, die du selbst über schwarze Menschen hast?
Ein Stück weit, ja, würde ich das bestätigen, die Aussage. Ein Stück weit ist das so, ja. Minimal. Ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir andere Gedanken im Leben und bei mir geht es um andere Sachen.
Wenn ich jetzt mal so ganz frech sein darf, ich dich zum Beispiel anschaue, so ein klassisches Klischee, ja, alle asiatischen Menschen sind gut in Mathe. Gibt's sowas? Ja.
Doch, also ich meine, das hat man, glaube ich, immer wieder, dass man, klar, es sind schon Klischees, aber die kommen ja auch von irgendwo her. Es trifft nicht auf alle zu, aber man selber erfüllt selber auch so. Also meine Eltern sind beispielsweise auch sehr streng, was Bildung angeht.
Annes Eindruck? Viele Menschen, die sie befragt hat, möchten sich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen. Vielleicht ist das Thema aber auch für schwarze Menschen offensichtlicher als für Menschen mit vietnamesischen oder kurdischen Vorfahren.
Ja, ich treffe jetzt eine Gruppe junger Erwachsener, die sich so intensiv mit dem Thema Rassismus beschäftigt haben, dass sie sogar eine eigene Gruppe gegründet haben. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gibt es bei euch Klischees, die ihr im Kopf hattet oder vielleicht auch immer noch habt, die schwarze Menschen diskriminieren?
Klischees sind absolut internalisiert. Ich glaube, wir tragen das alle mit uns seit der Kindheit. Es hat damit begonnen, dass der hellste Stift Hautfarbe genannt wurde. Und da hat man sich schon ausgeschlossen gefühlt. Ich habe halt Disney-Filme geguckt und allgemein alles, was eben dazugehört, Kinderbücher, und in denen war eben das Brautpaar oder der Prinz und die Prinzessin immer weiß. Und dann war ich überzeugt, wenn ich glücklich sein will und das Schloss möchte und das schöne Leben, dann muss ich einen weißen Mann heiraten. Und solche Dinge beginnen so, so früh.
Zum Beispiel jetzt mit dem Konturieren der Nase, das heißt die Nase schmaler aussehen lassen durch Make-up, mache ich einfach alles nicht mehr. Weil so bin ich nicht, so sehe ich nicht aus und ich bin sehr stolz in dem, was ich jetzt habe sozusagen.
Aber das war auch wahrscheinlich schon auch erstmal eine Entwicklung, oder?
Ja, das ist einfach ein täglicher Kampf, man muss da durch. Es ist sehr, sehr schwer.
Ich weiß noch, bei mir, mir hat es total geholfen, auch dann andere schwarze Menschen zu treffen. Wie ist das bei dir? Was gibt es dir bei Black Youth oder auch in anderen Kreisen, dich mit schwarzen Menschen auseinanderzusetzen?
Es gibt auf jeden Fall einem das Gefühl von Zugehörigkeit und Leute, die einen verstehen, die einen auch wegen der eigenen Art und nicht irgendwie auch die Hautfarbe als große Sache ansehen, die einen auch ausmacht, fühlt man sich irgendwie verstanden und fühlt man sich auch dazugehöriger ein bisschen und akzeptiert für die Person, die man eigentlich ist.
Ich habe jetzt gerade unterschiedliche Menschen auf der Straße gefragt, die sind alle, waren ein bisschen älter als ihr, und ich hatte das Gefühl, für viele spielt das nicht so eine große Rolle mit diesen verinnerlichten Klischeebildern.
Zu Hause hieß es immer, also meine Mutter hat es immer betont, Black is beautiful. Und trotzdem gab es immer wieder Momente, wo man halt gemerkt hat, dass dieser antischwarze Rassismus auch im Haushalt und überall zu Hause verankert ist. Allein der Kommentar, ja, ich habe meine Haare jetzt offen, ich trage meine Locken so, und dann heißt es, er macht die doch noch mal zurecht so, sieht nicht gut aus. Oder, und dann fragst du dich, warum ist das so? Und die können dir auch nicht antworten, was sie dann genau daran stört, dass deine Haare so sitzen, wie sie sitzen.
Die Interviews von Anne und ihre eigenen Erfahrungen fand ich echt krass. Ich habe mir bislang nicht klar gemacht, dass Rassismus ein solches Gift ist, dass selbst die Opfer von Rassismus anfangen, die rassistischen Bilder unbewusst in sich aufzusaugen und gegen sich selber zu richten. Und dann kommt da noch die reale Bedrohung von außen hinzu. Denn immer öfter wird aus rassistischer Gesinnung rohe Gewalt, Tendenz steigend. 1989 fällt die Mauer und ein neues Kapitel rassistischer Gewalt in Deutschland beginnt.
Deutschland, Deutschland, überall.
Neonazis fühlen sich im Aufwind. Menschen werden auf der Straße überfallen, Restaurants demoliert, Unterkünfte von Migranten angegriffen.
Deutschland, den Deutschen, Ausländer raus!
Eines der ersten Todesopfer seit der Wende, Amadeo Antonio, ein aus Angola stammender DDR-Vertragsarbeiter. Es ist die Nacht zum 25. November 1990 in Eberswalde. Drei schwarze Männer kommen aus einer Kneipe, sie werden von Neonazis überfallen. Amadeo Antonio wird zu Tode geprügelt. Im Prozess verhöhnen die Angeklagten ihr Opfer. Amadeo Antonios Witwe berichtet.
Sie machen sich nicht draus, weil es kein Deutscher gewesen ist, weil es ein Schwarzer war.
Amadeo Antonio hinterlässt einen Sohn, der nach seinem Tod geboren wird. Bis Ende 1992 folgen über 40 weitere Morde von Rechtsextremen. An Linken, an Obdachlosen, vor allem aber an Menschen mit Einwanderungsgeschichte.
Nach den beiden Brandanschlägen auf Wohnungen von Vietnamesen in Halle gestern hat die Polizei 8 Jugendliche vorläufig festgenommen.
Brandanschläge und pogromartige Szenen. Häufig unter dem Applaus von Anwohnern. In Solingen werden 5 Menschen aus der Türkei ermordet. In Mölln sterben in den Flammen die 10-jährige Yeliz Aslan und ihre 14-jährige Cousine Ayşe Yılmaz. Ein Nachbar berichtet.
Das Mädchen, 10 Jahre alt war, und die hat bis zum Krankenwagen, also das Krankenwagen war auf der anderen Straßenseite, bis sie da hinten war, hat sie gelebt und am Krankenwagen ist sie dann gestorben.
Die 51-jährige Bahide Aslan wickelt ihren Enkel Ibrahim geistesgegenwärtig in feuchte Tücher, bevor sie selbst stirbt.
Sie ist natürlich total verbrannt, so haben sie sie rausgeholt, das Kind also hat es überlebt.
Heute hat Ibrahim Aslan es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung wachzuhalten.
Ich bin seit dem Tag an auch zum Überleben verurteilt worden. Und ich muss jeden Tag damit kämpfen, warum ich das überlebt habe und meine Oma nicht. Wir möchten nicht, dass die Gesellschaft das unter dem Teppich kehrt. Vor allen Dingen möchten wir nicht, dass das nochmal passiert. Und wir sind der Meinung, wenn wir immer hier sind und unsere Geschichte wiederholen, werden diese Taten auch irgendwann aufhören.
Doch es hört nicht auf. Bis zur Jahrtausendwende zählt die Amadeo-Antonio-Stiftung 110 Todesopfer rechter Gewalt. Von 2000 bis 2006 ermordet der selbsternannte nationalsozialistische Untergrund 10 Menschen, 9 von ihnen aufgrund von Rassismus. Lange verdächtigen die Ermittler die Familien der Opfer. Journalisten sprechen von Dönermorden. Die Opfer sollen in kriminelle Strukturen und Drogenhandel verwickelt sein.
Es riecht nach organisierter Kriminalität und die ist ein verschwiegenes Gewerbe. Das sind aber alles reine Spekulationen.
Semja Şimşek ist die Tochter des ersten NSU-Opfers Enver Şimşek. 2012 spricht sie bei einer Gedenkveranstaltung.
11 Jahre durften wir nicht einmal rein Gewissensopfer sein. Immer lag da die Last über unserem Leben, dass vielleicht doch irgendwer aus meiner Familie, aus unserer Familie, verantwortlich sein könnte für den Tod meines Vaters.
Für viele Menschen mit Migrationsgeschichte sinkt das Vertrauen in den Staat durch die Morde des NSU und die Ermittlungen der Behörden erheblich. Und tatsächlich kommt es vermehrt zu rassistischer Gewalt. Allein im Jahr 2015 gibt es 528 Angriffe auf Geflüchtete und deren Unterkünfte. Im Schnitt brennt 2015 jeden dritten Tag eine Flüchtlingsunterkunft. Die Liste der Angriffe seither ist lang. Immer wieder werden Menschen attackiert, die von den Angreifern für Migranten gehalten werden. Am 19. Februar 2020 erschüttert ein weiterer rassistischer Anschlag ganz Deutschland. In Hanau werden in 2 Bars und einem Kiosk 9 Menschen mit Einwanderungsgeschichte erschossen.
Wir haben den NSU nicht vergessen. Wir haben Halle nicht vergessen. Wir haben nicht vergessen, was in Mölln passiert ist. Wir sind diejenigen, die zur Zielscheibe gemacht wurden.
208 Menschen. Das ist die Zahl derer, die laut der Amadeo-Antonio-Stiftung seit der Wende aus rechtsextremen Motiven ermordet wurden. 2019 zählt das Bundesinnenministerium fast 8000 rassistische Straftaten. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen.
Die Zahlen gerade, die fand ich einfach nur frustrierend. Also ich glaube, wir müssen echt nicht mit dem Finger auf die USA zeigen.
Nee, ist ja auch ganz gut, dass wir das Thema Rassismus in Deutschland jetzt besprechen. Aber ehrlich gesagt tut sich auch sehr wenig in dem Diskurs. Wir bleiben irgendwie auf der Stelle stehen.
Aber wie kommen wir weiter? Wie können wir so über Rassismus reden, dass wir nicht auf der Stelle treten? Anne und ich sind deshalb jetzt verabredet mit dem Rassismusforscher Lorenz Narko-Lenk.
Wie kriegen wir das hin, so unverkrampft miteinander zu reden? Weil ich dann wieder sofort im Ohr habe, dass dann Leute sagen, oh Gott, dann weiß ich, ich darf das nicht sagen und das, dann ist der beleidigt. Wie kriegen wir das hin?
Wenn beide Seiten, anstatt von vornherein ein Tabu zu setzen, sich darauf einigen, ehrlich über ihre Gefühle und Emotionen zu sprechen und dann zu sagen, hey, hier fällt mir was auf, ich wurde verletzt, deswegen spreche ich es aus, dann kann man auch im Verlauf miteinander herausfinden, wo die Stolpersteine und Hürden für die einzelnen Menschen sind.
Aber um ehrlich zu sein, das klappt nicht immer so, wie du das sagst. Also oftmals eskaliert dann die ganze Situation, weil die Person, klar, wollte mich nicht verletzen oder sagt, du warst doch gar nicht gemeint, ich habe doch über jemand anderen gesprochen, warum bist du so empfindlich?
Das müssen wir den Menschen erklären, dass es nicht darauf ankommt, wie es gemeint war, sondern wie es bei der Person wirkte. Zum Beispiel bei den Vereinten Nationen. Die hatten das simple Problem, dass sie immer wieder auf Staaten zugegangen sind und denen gesagt haben, hey, was ihr macht, ist rassistisch. Und die Staaten haben gesagt, nein, nein, ich meine es nur gut. Die Schwarzen haben ihre eigenen Schulen, da geht es denen besser. Und erst als die Vereinten Nationen gesagt haben, es kommt nicht darauf an, wie es gemeint ist, nicht auf die Intention, sondern es kommt darauf an, wie es wirkt, konnte man wirkungsvoll gegen Rassismus kämpfen. Ich bin aber natürlich immer vergebener, wenn die Menschen es nicht böse meinten.
Das ist ja auch so ein Klassiker. Man ist neugierig, man sieht jemanden, der ist schwarz und ist versucht zu fragen, wo kommst du denn her? Das ist aber auch natürlich schon mal wieder die Unterstellung, als käme der nicht von hier.
Und deswegen sollte die Frage, wo kommst du her, immer am Ende eines gemeinsamen Prozesses des Beziehungsaufbaus sein. Das ist keine Frage, die ich jemandem stelle, den ich jetzt erst getroffen habe. Das ist eine Frage, die ich nach vielen Monaten stelle, wenn ich andere Facetten seiner Persönlichkeiten, seiner Geschichte kennengelernt habe, um zu verdeutlichen, dass das nicht das Wichtigste ist an ihm, sondern auch nur eine weitere Sache ist, die mich an ihm besonders interessiert.
Ich fand ja auch nochmal jetzt sehr interessant, Philipp und ich hatten uns ja viel über diese Klischeebilder unterhalten, die wir selbst verinnerlicht haben. Als ich auf der Straße unterwegs war und mit Menschen gesprochen habe, die unterschiedlichste Backgrounds hatten, also nicht nur schwarze Menschen, ist mir aufgefallen, dass dieses Thema der Klischeebilder bei denen nicht so stark ein Thema war.
Das deckt sich weitgehend auch mit den Erfahrungen, die wir aus der Forschung haben. Menschen, die über Rassismus nicht aufgeklärt sind, erklären viele der Momente, die rassistisch sind, über Alternativen, indem sie sagen, der mochte mich nicht, vielleicht wollte er mich nur beleidigen. Wenn man dann mit diesen Menschen ins Gespräch geht und sagt, wusstest du eigentlich, dass das Stereotyp mit dem hier zusammenhängt, dann finden sie es auf einmal nicht mehr lustig und ihnen wird klar, hier steckt Rassismus in Dingen, wo wir sie gar nicht erwarten.
Wie schaffe ich es, ein schwarzes, positives Selbstbild aufzubauen?
Was mir sehr geholfen hat, bestimmte Bilder zu brechen, sind mir Personen auszusuchen, die im Widerspruch zu den Vorurteilen stehen und sie mir an die Wand zu hängen. Ich habe in meiner Kindheit oft gehört, dass schwarze Menschen dumm seien. So kam Dr. Martin Luther King an meine Wand und so kam später Dr. Obama an meine Wand.
Ich habe heute richtig viel gelernt, vor allem, dass auf mich als weißen Menschen doch noch viel Arbeit zukommt, mir bestimmte Dinge überhaupt erstmal klar und bewusst zu machen. Und vor allem meiner Kollegin Anne verdanke ich dazu ganz viele wertvolle Impulse.
Danke, war eine Lehrstunde.
Ja, mir hat es heute viel Spaß gemacht. Wir müssen uns aber vorstellen, dass das, was wir heute besprochen haben, gesehen haben, gelernt haben, wirklich nur ein ganz kleiner Teil ist von diesem Riesenfeld des Rassismus.
Ja, umso wichtiger ist es, anzugehen.
Ja, ich glaube, wir bleiben dabei, oder?
Unbedingt.
Das war Engel fragt, heute zu der Frage, ich bin doch kein Rassist, oder? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.